Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der neuesten Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Soll man in künstliche Intelligenz investieren? Oder ist dieses Thema längst overhyped und die Papiere viel zu teuer? Soll man sein Portfolio mit KI zusammenstellen lassen oder einen von Menschen gemanagten Fonds kaufen? Um diese Themen geht es heute unter anderem im Gespräch mit meinem Gast Jörg Moshuber. Er ist Vorstand der Schöller Bank Invest AG. Diese Gesellschaft, die zur UniCredit Gruppe gehört, entwickelt für die Gruppe Fonds und individuelle Anlageprodukte. Schön, dass Sie da sind, Herr Moshuber.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr.
Herr Moshuber, wenn man die Börse als Spiegel der Realität betrachtet, könnte man glauben, es gebe keinen Krieg und die Börse leidet unter Realitätsverlust. Stimmt dieser Eindruck?
Man muss hier Unternehmen und die Politik sowie volkswirtschaftliche Begebenheiten auseinanderhalten. An den Börsen werden Aktien von Unternehmen gehandelt und diese spiegeln den wirtschaftlichen Erfolg wider. Das, was wir im Zusammenhang mit der Sperre der Straße von Hormuz sehen, sind Bedenken, berechtigte Bedenken über den Einfluss in gewissen Teilen der Volkswirtschaft. Und das ist einfach ein anderes Thema als das, was wir momentan an den Börsen sehen. Denn wir haben eine wunderbare Gewinnsaison. Wir haben bestimmte Bereiche an den Börsen, die extrem gut performen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, werden wir, glaube ich, später noch besprechen. Aber das, was wir hier sehen, ist einfach, dass Aktienmärkte durch viele volkswirtschaftliche Krisen hindurchsehen und das Positive in der Zukunft einpreisen.
Das heißt, die Börsen sind optimistischer als die Bevölkerung?
Gewisse Teile an den Börsen sind berechtigterweise optimistischer. Weil wenn ich jetzt nur die Regionen hernehme, zum Beispiel die Vereinigten Staaten, die wesentlich unabhängiger sind vom Öl, das über die Straße von Hormuz transportiert wird, in der Realwirtschaft, ist das einfach eine andere Basis.
Mhm. Sie haben schon angesprochen, wir haben eine sehr interessante Gewinnsituation bei vielen Unternehmen. Die Börsenkurse sind sehr hoch. Ist die Börse bereits überhitzt?
In manchen Bereichen sind Börsen meistens überhitzt. Und das, was wir jetzt aber in den letzten Jahren gesehen haben, gerade im Bereich, ich fasse es mal zusammen als künstliche Intelligenz, ist, dass sehr viele Unternehmen auch wirklich geliefert haben und die Margen und auch die Gewinnwachstumsraten enorm hoch sind und das auch bleiben. Das Thema wird weniger sein, werden Chips weniger nachgefragt, sondern wird es möglich sein, in Zukunft diese Margen und diese Gewinne zu halten.
Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite in den USA ja einige sehr große Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz immer stärker und immer größer werden. Alleine die vier größten Tech-Unternehmen investieren, glaube ich, 600 Milliarden Dollar in Rechenzentren, um die künstliche Intelligenz weiter voranzutreiben. Das heißt, hier ist auch eine ungleiche Dynamik im Markt drinnen.
Genau, es gibt eine Disruption, wobei man hier im ersten Schritt einmal aufpassen muss. Künstliche Intelligenz wird meistens mit vielen Themen in einen Topf geworfen. Und das ist ein unglaublicher Unterschied, und den sieht man eben auch an den Börsen. Habe ich nun ein Chip-Unternehmen, habe ich ein Halbleiter-Unternehmen, das sind ja die Unternehmen, die gerade jetzt in den asiatischen Märkten eine enorme Performance gezeigt haben, oder bin ich im Bereich der Large Language Models, die es so ja noch nicht wirklich auf das Börsenparkett geschafft haben. Dann habe ich noch den Teil der KI-Infrastruktur. Also hier bin ich dann bei Anbietern von Rechenzentren. Und wenn ich jetzt nur diese vier Teile nehme, habe ich schon sehr unterschiedliche Ausgangssituationen für zukünftige Gewinne, für die Bestätigung des momentanen Börsenerfolgs, weil ich einfach unterschiedliche Themen hier sehr häufig zusammengemischt habe.
Vielleicht teilen wir uns diese Themen ein wenig auf. Sie haben gesagt, auf der einen Seite die Chip-Hersteller, diese dominierte Asien, vor allem Taiwan, und da hat es eine starke Performance gegeben. Da gibt es da noch Steigerungsmöglichkeiten?
Ja, das, was wir insgesamt sehen in der jetzigen Zeit, AI ist eine Disruption. Es ist vielleicht so wie das Internet oder sogar stärker als das Internet. In all unseren Lebensbereichen haben wir etwas, das mit, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, künstlicher Intelligenz zu tun hat. Sehr häufig ist es, sind das ja nur Optimierungen. Es geht hier um die Optimierung auch von Roboterarmen. Ist das jetzt wirklich eine KI, die ähnlich ist wie ein Large Language Model, oder beruht es nur auf der gleichen Basis, nämlich dem wahnsinnig effizienten Auswerten von Statistiken? Egal auf welcher Art und Weise das andockt, es ist eine Disruption, die uns überall verfolgt. Und dazu brauche ich Chips. Und hier, was wir hier momentan sehen, ist natürlich einen gewissen Engpass. Und das, was sich ein Unternehmen nicht leisten kann, das in einem Bereich ist, der von, ich sage jetzt wieder zusammenfassend, künstlicher Intelligenz profitieren kann, dass ein Unternehmen nicht dabei ist. Das Problem ist, es werden sehr wahrscheinlich nicht alle Unternehmen in dem Bereich so gut, so effizient schaffen. Aber nicht dabei zu sein, ist wahrscheinlich der größte Fehler.
Mhm. Sie haben die Large Language Models schon angesprochen. Da haben Sie gesagt, dass es bestimmte Unternehmen noch gar nicht in die Anlagebereich geschafft haben. Da kommt noch einiges auf uns zu, aber auch Investitionsmöglichkeiten, die sich hier auftun.
In allen Bereichen. Und das wahnsinnig Interessante, auch in fast jedem Land, selbst in Österreich gibt es ja ein Unternehmen, das davon massiv profitiert hat. Es wird noch sehr viele Möglichkeiten im Bereich der KI selbst, im Bereich der KI-Infrastruktur, im Bereich der Chip-Technologien geben. Mhm. Allerdings, und das ist vielleicht nicht ganz aus dem Blick zu verlieren, es gibt sehr viele andere Bereiche, die durchaus auch noch Entwicklungspotenzial haben, gerade auf den Aktienmärkten.
Mhm. Als Beispiel?
Als Beispiel, das, was wir jetzt gesehen haben durch die Probleme in der Straße von Hormuz, dass Unternehmen in Nachhaltigkeit sehr gut performen. Wobei das nicht dieses Jahr schon begonnen hat. Wenn wir uns einen Index anschauen, der sich mit der Energy Transition beschäftigt, es gibt hier einen von dem bekannten Anbieter MSCI World, der hat letztes Jahr hohe dreistellige Bereiche, Performance-Zahlen gezeigt. Also dieses Thema, das jetzt nicht mehr sehr en vogue ist, wird mittelfristig durch die aktuellen Probleme gefördert. Wobei man hier, das ist immer ein wichtiger Nachsatz, wobei es hier immer darum geht, nur weil ein Unternehmen nachhaltig ist oder energieeffizient ist, heißt es nicht, dass es erfolgreich ist, aber wenn die Nachhaltigkeit richtig umgesetzt wird, eben zum Beispiel Energieeffizienz, spart sich ein Unternehmen damit natürlich enormes Geld. Und das sehen wir hier in diesem Zeitabschnitt mit den Energieproblemen doch sehr stark.
Bleiben wir gleich bei dem Thema ESG. Sie sind ja Spezialist für das Thema. Sie waren auch Mitglied der Arbeitsgruppe zur Schaffung des EU-Umweltzeichens und Sie haben sich bei der Zusammenstellung von Fonds genau mit diesem Thema intensiver beschäftigt. Das Thema, haben Sie, wie Sie richtig gesagt haben, war eine Zeit lang viel stärker im Fokus, ist ein bisschen durch die künstliche Intelligenz abgelöst worden, aber bleibt natürlich relevant und diese aktuelle Energiekrise könnte natürlich ein Boost sein, damit, dass sich hier noch etwas tut, oder?
Absolut. Also es ist eine Riesenchance. Man muss aber auch hier unterscheiden zwischen reinen Nachhaltigkeitsunternehmen und Unternehmen, die, wenn man ESG, es weiß zwar jeder, aber E steht für Umwelt, Soziales, S für Soziales und G für Governance, die sich in diesen drei Bereichen besonders hervortun im Sinne von Umsetzung von ESG in ökonomische Zahlen. Und das ist etwas, das gerade die letzten Jahre gezeigt haben, dass Unternehmer, die besonders smart sind, die besonders innovativ sind, auch sehr gute ESG-Kennzahlen haben. Und da sind wir genau in den Technologiebereichen. Denn Innovation wurde sehr häufig umgesetzt, auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Und das ist das Wunderbare, wenn ich jetzt 10 Jahre zurückschaue, und Sie auch die Regulatorik angesprochen haben. Nachhaltigkeit spielt sich in der Realität, weniger in der Regulatorik ab, als in der ökonomischen Effizienz. Eben das einfachste Beispiel ist einfach die Energieeffizienz, mit der ich auch momentan wieder enorm viel Geld sparen kann. Also wir haben jetzt aus Südostasien Nachrichten von einer bekannten Agentur gesehen, dass in China so viele Elektro-LKWs wie überhaupt noch nie bestellt werden. Also das zeigt, wenn es Einflüsse von außen gibt, wird Nachhaltigkeit bei Unternehmen gefördert. Aber auch intrinsisch macht es absolut Sinn, sich mit zum Beispiel Lieferketten auseinanderzusetzen, robusten Lieferketten, und das ist ein Thema des Sozialen, mit Mitarbeitern. Man sieht in jedem Unternehmen und gerade in innovativen Unternehmen, die sich ja, momentan hat sich jetzt etwas beruhigt, aber noch vor ein paar Monaten um die besten Köpfe gekämpft haben, dass die Unternehmen, die auf der Social-Seite, also Mitarbeiterumgebung, gut sind, auch die besten Köpfe bekommen haben.
Also, das heißt aber, dass es die Regulatorik gar nicht bräuchte?
Die Regulatorik hilft. Aber wenn wir uns, und hier gibt es dieses eigentlich vielleicht schon ein bisschen ausgelutschte Beispiel, diese Frage, welcher amerikanische Bundesstaat hat mit Abstand die höchste Quote an nachhaltiger Energie aufgebaut und das über die letzten Jahre hindurch? Das ist Texas. Und Texas macht das sicher nicht wegen Regulatorik, sondern weil einfach die Umgebung da ist, dass eben Solar- und Windstrom produziert werden kann. Und deswegen können hier auch sehr viele, das sind bei der Verbindung mit AI, sehr viele Rechenzentren mit Energie bedient werden. Und das auch noch mit nachhaltiger Energie, einfach weil es günstiger ist, billiger und effizienter ist.
Mhm. Aber Europa hat sich vor allem auf die Regulatorik konzentriert und andere Bereiche offenbar darauf, wie sie ein Geschäft machen können damit.
Im populären Diskurs, ja. Das Interessante war, wenn wir uns jetzt die beiden Regierungen anschauen, die versucht hat, im Rust Belt, der Förderung gebraucht hat, Wasserstoff zu etablieren. Durch Wasserstoffförderungen hat die USA nicht sehr viel anders agiert, als es Europa tut. Es wurde nur anders kommuniziert. Und das ist meines Erachtens das, was die EU ein bisschen besser machen könnte. Das, was sie tun, besser umsetzen und positiver kommunizieren. Weil man hat ja das Gefühl in der EU, es geht vorwiegend um Vorschriften. Aber wenn wir uns jetzt auch manche Regionen in Österreich anschauen, die durch die Förderung von Solarzellen fast flächendeckend abgedeckt ist, ist es ja extrem gut gemacht. Also das, was ich damit meine, wir in Europa oder sehr viele Staaten oder Teile Europas oder die EU per se neigt halt dazu, zu viel Regeln, Regulatorik top-down zu kommunizieren, während sehr viele andere Bereiche, und da sticht ja China hervor, China ist absoluter Führer in nachhaltiger Stromtechnologie. Windkraft, Wasserkraft, Solarkraft, da sind sie einfach Technologieführer. Einfach, weil sie so einen wahnsinnigen Energiehunger haben und deswegen so viel Energie benötigen und das effizient darstellen mussten. Und von Regulatorik hat man noch nie gehört, wir wollen nachhaltig werden. Mhm. Und das ist schon meines Erachtens auch eine extrem gute Botschaft, die man hier weitergeben kann. Mhm. Durch Innovation, durch den Kapitalismus wird es, weil gerade Energienachhaltigkeit Kosten enorm sparen kann, einen noch stärkeren Drive geben. Und damit werden wir vielleicht die Klimaziele irgendwann erfüllen können.
Wie kann ein Anleger sich jetzt orientieren, welches Unternehmen nicht nur Greenwashing macht, sondern tatsächlich die ESG-Ziele in bare Münze umwandelt?
Wenn ein Investor wirklich interessiert an einem Unternehmen ist und in Einzeltitel investiert, kann ich wirklich nur empfehlen, den Nachhaltigkeitsreport, der fast auf jeder Homepage eines Unternehmens veröffentlicht ist, zu lesen und ihn anzuschauen. Natürlich ist da so ein bisschen Marketing immer dabei, aber was viele Unternehmen unter der ökonomischen Haube so tun, ist extrem interessant. Und auch Investoren werden sehen, die Unternehmen, die sie sich aussuchen als potenzielle ökonomische Gewinner, die werden auch sehr wahrscheinlich sehr nachhaltig sein.
Jetzt gibt es natürlich auch eine Menge Fonds und breit gestreute Möglichkeiten zu investieren. Und da gibt es ja auch die EU-Vorgaben, was denn ESG-konform ist. Und ein Thema, das in Österreich immer wieder diskutiert wird, ist das Thema Atomkraft, die ja CO2-neutral ist, aber aus Sicht der Österreicher und vieler anderer Menschen auch nicht besonders klima-umweltfreundlich ist. Ne? Wie sehen Sie das als einer, der für solche Fonds und solche Dinge zuständig ist?
Atomkraft, und dann können wir gleich das zweite kontroversielle Thema Waffen ansprechen, muss jeder Investor für sich selber entscheiden. Das sind ideologische Themen. Es gibt, wenn ein Investor das nicht möchte, Eco-Labels, also wie zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen, das schließt sowohl das eine als das andere aus, im Sinne von mehr als so und so viel Prozent des Umsatzes oder des Gewinnes dürfen nicht über Atomkraft generiert werden. Ebenso werden geächtete Waffen meistens von jeder Fondsgesellschaft ausgeschlossen. Also auch hier die UniCredit schließt Investitionen in Fonds, in Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren, aus. Also diese wirklich harten Grenzen, da kann ich die gute Message geben, und das sollte man sich vielleicht auch ein bisschen anschauen, diese EU-Regulatorik, dieses sperrige Ungetüm Artikel 8 und Artikel 9, das da so herumschwirrt, bedingt aber einen Ausschluss von Themen, die der Investor prinzipiell nicht will. Das, was dann noch offen ist, ist eben diese angesprochene Frage. Will ich jetzt Atomstrom, wie viel Atomstrom lasse ich zu? Wenn man das nicht will, gibt es hier Labels. Was wir schon gesehen haben, und das ist meines Erachtens auch extrem wichtig, dass sehr viele Unternehmen, die auf dem richtigen Weg sind, also die zum Beispiel von fossiler oder Atomenergie Richtung erneuerbare Energie gehen, und die beginnen meistens mit einem hohen Anteil von fossiler Energie und reduzieren das sukzessive, eben weil erneuerbare Energie eine höhere Marge hat. Einmal investiert, bekomme ich ja gratis Strom. Und solche Unternehmen sind meines Erachtens wert, für ein Portfolio angesehen zu werden, auch wenn man an Nachhaltigkeit glaubt, weil es ist einfach ein Weg der Transition, der Bewegung vom Braunen zum Grünen. Gibt es hier Messmethoden, die man überprüfen kann durch Umweltzeichen? Keine ganz konkreten. Also da muss man sich dann wirklich sehr stark mit dem Unternehmen beschäftigen. Aber wie gesagt, es ist, wenn man diese ideologische Diskussion nicht führen möchte und sagt, man will das nicht, kann man ein Umweltzeichen zum Beispiel nehmen. Also es gibt sehr, sehr viele Fonds mit österreichischem Umweltzeichen. Wenn man in die Tiefe gehen will, macht das absolut Sinn. Wenn man die, sag ich mal, schlimmsten Dinge ausgeschlossen haben will in einem Fonds, dann reicht absolut diese sperrige Bezeichnung, Artikel 8, Artikel 9, jeder Berater oder auch selbst in jeder, in allen Fondsbestimmungen, in allen Fonddokumenten findet man das selber.
Jetzt haben Sie sehr eindrucksvoll geschildert, wie Umweltschutz, Energiewende im Kapitalismus funktionieren kann. Warum halten viele Menschen diese beiden Dinge immer noch für Gegensätze?
Ich glaube, das ist ein Kommunikationsproblem. Egal, wen ich auf der Straße fragen würde, wollen Sie etwas Gutes für das Klima tun, wird die Frage mit Ja beantwortet werden. Das, was in den letzten Jahren eigentlich häufig zur Diskussion stand, war, muss ich mit nachhaltigen Investments auf Performance verzichten? Da kann ich nur antworten, mit welche nachhaltigen Investments werden hier genau angesprochen? Denn so wie es wahnsinnig viele Investmentansätze gibt, gibt es auch sehr viele Nachhaltigkeitsansätze. Das ist ein Riesendschungel. Es ist wahnsinnig kompliziert geworden, weil es gibt hunderte nachhaltiger Produkte. Da muss man sich wirklich genau damit befassen und sagen, will ich jetzt, und dann sind wir im Bereich der Themenfonds, möchte ich jetzt zum Beispiel Green Transition auf der Energieseite haben oder Wasser oder solche Themenfonds, die natürlich immer einen gewissen Bias haben. Also nur wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte in einen globalen Aktienindex investieren, will ich in einen gleichgewichteten globalen Aktienindex investieren, will ich in einen mit Emerging Markets, also den klassischen ACWI, investieren, will ich in den Developed Markets investieren? Selbst diese Frage ist ja nicht so leicht zu beantworten. Und da haben Sie ein Thema natürlich angesprochen. Es ist jedes Themenbereich und hier auch die Nachhaltigkeit ist halt sehr, sehr facettenreich. Und das, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben mit der Regulatorik, sehr viel nachhaltiges Investment hat meines Erachtens einen, so ein bisschen einen Bias zu Regulatorik bekommen. Und Regulatorik ist immer ein bisschen negativ. Das ist immer so ein, ich von oben bestimmt werden. Und deswegen kann sein, dass die Euphorie an nachhaltigen Investments etwas abgenommen hat.
Sie entwickeln ja Fonds und haben sich auf die Optimierung des Risikoertragsverhältnisses von Fonds spezialisiert. Was kann man sich als Laie darunter vorstellen? Wie gehen Sie da vor?
Das ist wirklich eine wunderbare Frage, weil es den Kern eines jeden Investors treffen sollte. Wie kann man ein Portfolio zusammenstellen, damit ich möglichst viel Ertrag bekomme mit möglichst vielen Schwankungen nach unten? Weil jeder Investor und ich selbst auch wäre gerne, wenn es nach oben geht, immer dabei und wenn es nach unten geht, auf keinen Fall. Da geht es, glaube ich, jedem von uns gleich. Das, was wir nicht wissen, ist, welches Unternehmen muss ich heute kaufen, das in einem Jahr genau diese Performance X bringt. Das, was wir in unseren Teams aber sehr gut können, ist, dass wir verschiedene Bereiche investieren, die aus traditioneller Sicht unterschiedliche Kursverläufe haben, um genau das zu erreichen. Einen möglichst positiven Ertrag mit möglichst wenigen Schwankungen nach unten. Wie machen wir es? Wir schauen uns ein Universum, ein Aktienuniversum in den verschiedenen Sektoren, Segmenten an und versuchen genau diese Unternehmen zu identifizieren, die sich gegenläufig entwickeln können, aber mit unseren Marktanalysen gewichten wir dann die über, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nach oben auszuschlagen. So, das ist jetzt extrem theoretisch. Hat den Kern genau getroffen. Wie kann ich es mir vorstellen? Ich brauche immer den Energy-Sektor, in dem Ölunternehmen vorhanden sind. Die hatten jetzt momentan beim Start des Krieges im Iran eine sehr positive Tendenz. Sind sehr, sehr gut in der Performance gestiegen. Was muss ich dann tun, wenn ein Sektor besonders gut gestiegen ist? Ich nehme andere Sektoren, die davon profitieren könnten, wenn der Markt oder dieses Segment zurückkommt, dass ich genau in diesem Zeitpunkt dann andere zwei, drei Sektoren wieder übergewichte. Weil was waren die Gedanken, als die Straße von Hormuz gesperrt wurde? Durch die Straße von Hormuz habe ich einen negativen Bias zum Beispiel auf die europäische Volkswirtschaft. Dadurch werden diese Industrieinvestitionen, die geplant sind, vielleicht verzögert. Dadurch sind die teilweise stärker gefallen. Und da muss ich dann natürlich investieren, wenn sich die Auswirkungen des Krieges ein bisschen besser zeigen. Weil eben, wie gesagt, das eine Segment, jetzt nur ein Beispiel dieser zwei Segmente, das eine Segment Energy mit den ölverarbeitenden Unternehmen hat sehr gut performt. Finde ich zu diesem Zeitpunkt ein Segment, das danach sehr gut performen könnte und das muss ich dann übergewichten, um insgesamt eine positive Performance und mit möglichst wenig Schwankungen nach unten zu bringen.
Die Schöller Bank Invest baut auch Anleihefonds, ja, die sogar hochgradig ausgezeichnet worden sind, weil sie so gut performt haben. Wir leben in einem Europa mit hohen Staatsschulden und einer Diskussion über Eurobonds, also die Vergemeinschaftung von Schulden. Und trotzdem haben sie einen Fonds gebaut, wo Europas Anleihen gut performt haben. Wie sehen Sie die Entwicklung der Europas und seiner Schulden?
Prinzipiell zu den Staatsschulden muss man sagen, wenn wir uns jetzt die Verschuldung in Prozent zum Wirtschaftswachstum anschauen. Also wie viel Wirtschaftsleistung bringt ein Staat, das ist die Möglichkeit, die Schulden ja zurückzuzahlen, zu den absoluten Schulden. Und da möchte ich eine Spanne zur Realwirtschaft ziehen. Der Kunde, der zu einer Bank geht und einen Kredit haben möchte, kriegt dann einen hohen Kredit, wenn ihm die Bank zutraut, diese Schulden wirklich auch zu tilgen. Bei Staaten ist das ebenso. Wenn wir uns jetzt gerade im Emerging Market Staatsschuldenbereich die Verschuldungen anschauen, sind die Staaten, die eigentlich wenig Wirtschaftsleistung haben, auch wenig verschuldet, weil sie einfach keine Schulden bekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir könnten über die USA sprechen, über Japan, über verschiedene Schuldensysteme, aber prinzipiell ist das schon so, dass die Staaten hohe Schulden haben oder die hohe Schulden haben und das nicht ausufert, durchaus auch die Möglichkeit haben, dass ihnen zugetraut wird, dass sie zurückzahlen. Und in Europa ist das ebenso. Also gerade in Europa haben wir in sehr vielen Staaten, und ich meine, da haben wir das wunderbare Beispiel von Italien, die auch ein positives Haushaltsbudget-Defizit haben, also einen Überschuss haben und damit die Schulden zurückzahlen können, dass Europa sich durchaus bewegen kann. Und das, was der Anleihenmarkt zeigt, das Risiko, die Schulden vielleicht nicht bezahlen zu können, wird ja mit Zinsen abgegolten. Und deswegen sehe ich Europa, also sehr viele europäische Staaten, durchaus als attraktive Alternative oder als attraktive Ergänzung zu Aktien, weil hier kommen wir in einen Bereich, dass sehr häufig Anleihenmärkte gut performen, wenn Aktienmärkte nicht so gut performen. Und wir haben eben die schon angesprochenen positiven Zinsen. Das heißt, auch wenn ich nur warte, bekomme ich einen positiven Ertrag. Und über die Verallgemeinerung von Schulden, also Eurobonds, das muss sehr gut strukturiert werden. Weil natürlich ist die Kritik gerecht, dass die Staaten, die eine striktere Budgetpolitik haben, dafür dann bestraft werden und die, die das lockerer gehandhabt haben, werden dafür bestraft. Prinzipiell fände ich, es wäre ein sehr gutes Zeichen, wenn es richtig ausgestaltet ist, weil wir müssen als Europa noch stärker als Einheit auftreten und auch Eurobonds würden genau das zeigen.
Mhm. Abschließend die Frage, wie sehen Sie den österreichischen Aktienmarkt?
Der österreichische Aktienmarkt ist der zu Unrecht gefühlt am wenigsten beachtete. Wir haben auch in Österreich fantastische Unternehmen und gerade im letzten Jahr hat der gesamte Markt ja auch gezeigt, wie gut der österreichische Aktienmarkt performen kann, auch dieses Jahr wieder. Wir haben gute österreichische börsennotierte Unternehmen und die gehören einfach in jedes Aktienportfolio.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Mosova, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.